So, ihr Lieben, einen schönen guten Abend allerseits. Es freut mich, nach gefühlten Ewigkeiten endlich mal wieder hier zum offenen Antifa-Treffen zu einem Vortrag einladen zu können. Und ich hoffe, wir werden hier nicht weggeweht. Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid und ich hoffe, jeder hat die Gelegenheit genutzt, jetzt nochmal ein Getränk aufzunehmen. Dann sind wir auch dahingehend gut versorgt. Heute Abend wollen wir uns mit dem Thema Utopie auseinandersetzen. Das Ganze findet statt auf Initiative der Gruppe Organize Hameln, die sich jeden ersten und dritten Montag im Monat hier im Freiraum trifft und sich über auch neue Interessierte freut, die mit dazustoßen. Und das Thema Utopie, ich dachte vielleicht so ein bisschen anekdotisch da hinzuführen, hat, glaube ich, im Alltagssprachgebrauch eher eine, also nicht unbedingt negative Konnotation, aber wenn man von etwas sei utopisch spricht, dann meiner Meinung nach versteht man doch da in der Regel darunter, das ist nicht erreichbar und damit sowieso unnötig, dahingehend weitere Schritte in die Wege zu leiten. Ja, also, und ich hoffe, dass der Referent, der dazu auch ein Buch geschrieben hat, diesem Alltagssprachgebrauch und der eher negativen Konnotation etwas entgegensetzen kann, nämlich eine Argumentation, dass Utopie durchaus etwas zu Gebrauchendes ist, was uns auch im Alltag und in politischen Auseinandersetzungen Antrieb verleihen kann. Und wer ist der Referent? Das ist der Alexander Neupert-Doppler, seines Zeichens Professor für Philosophie an der Hochschule in Düsseldorf. Und ich bin schon sehr gespannt auf seine Ausführungen. Wer seine An- und Abreise vielleicht noch in Form einer kleinen Spende finanziell unterstützen möchte, kann das hier vorne in dieser Spendendose tun. Und sonst freue ich mich jetzt auf deinen Vortrag und die anschließende Diskussion. Schön, dass du da bist. Achso, und noch eine organisatorische Anmerkung. Ihr habt es vielleicht gesehen, dieses Stäbchen, was ich hier gerade am Anfang in der Hand hatte. Wir zeichnen die Veranstaltung auf, in Solidarität mit all denen, die es aufgrund von eingestellten Bahnverkehr heute nicht hierher geschafft haben. Das heißt, zumindest den Vortrag, denke ich, vielleicht einmal erstmal geschlossen, bis auf Verständnisfragen stattfinden zu lassen. Und wer dann vielleicht in der Diskussion was sagen möchte, was er dann hinterher nicht für die Ewigkeit ins Internet verfrachtet wissen möchte, der oder die möge das dann anzeigen, damit das bearbeitet werden kann. Damit danke ich und wünsche allen viel Spaß.
Gut, dann auch von mir herzlich willkommen. Schön, dass ihr es durch den Sturm geschafft habt. Herzlicher Dank an Organize Hameln für die Einladung. Es wurde zwar gerade erwähnt, dieser Job von mir als Professor in Düsseldorf. Ich hoffe trotzdem, heute Abend keinen akademischen Vortrag zu halten. Also es ist kein Uniseminar, sondern das ist mit einer bestimmten politischen Absicht. Ich habe es auch, weil die Einladung von Organize Hameln kam, zumindest im zweiten Teil sehr auf den Bedarf von Antifa-Gruppen versucht nochmal abzustimmen und diesen Kontext aufzumachen, was bringt uns utopisches Denken eigentlich in antifaschistischen Kämpfen. Ganz vermeiden, dass ich irgendwie mal blöde Wörter benutze, die Leute nicht kennen, kann ich nicht, das kann ich zumindest nicht versprechen, aber dann unterbrecht mich gerne jederzeit auch für Verständnisfragen. Ansonsten sind im Vortrag auch eine Menge Bilder. Hameln kommt auch ein paar Mal vor, also hoffe ich, dass das doch für alle ganz unterhaltsam werden kann. Es wurde schon gesagt, das ist auch unter anderem eine Buchvorstellung. Ich habe auch ein paar von diesen Büchern, das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht so gut, da seht ihr es besser, mitgebracht. Die liegen da auf dem Büchertisch, auf ein paar davon werde ich auch noch zu sprechen kommen. Für lesefaule Leute habe ich heute auch noch eine CD dabei. Das ist so, ich würde sagen, Indie-Pop-Musik, wo ich auch nicht viel mehr mit zu tun hatte, als dass ich Texte dafür geschrieben habe. Ansonsten ist es mit Saxophon, Kontrabass, Gitarre und schrammligem Schlagzeug. Hat durchaus auch mit diesem ersten doofen Wort Utopie zu tun, auch im Albumtitel. Und an diesem Wort werde ich mich jetzt die nächsten, ich hoffe so 40 Minuten, länger hören Leute meistens eh nicht aufmerksam zu, abarbeiten und versuchen folgende Fragen für euch zu klären und damit auch eine Grundlage für die spätere Diskussion zu schaffen. Zunächst mal, was sind eigentlich Formen von Utopie? Was verstehen wir unter dem Wort Utopie? Zweitens, warum ist es wichtig? Ich habe das hier genannt, was sind Funktionen von Utopie? Dann kommen wir auch schon mit großen Schritten zum aktuellen Nutzen. Wofür brauchen wir heutzutage Utopien? Und der vierte und letzte Schritt ist derjenige, wo ich am direktesten antworte auf die kurze Einleitung und die Frage, meint Utopie denn wirklich etwas nicht Erreichbares? Da wird es dann nämlich gehen um einen Teil unter der Überschrift, wie werden Utopien verwirklicht? So viel zu den nächsten ungefähr 40 Minuten als Vorausschau. Beginnen wir also mit den Formen von Utopien. Ich selber kam aus drei Gründen auf dieses Thema. Der erste war, dass ich vorher ein Buch über Staatskritik geschrieben hatte. Das war meine Doktorarbeit und da wurde ich auch häufig gefragt, wie man sich denn Alternativen denken sollte zum Kapitalismus, Staat, Patriarchat, all die Dinge, die ich in diesem Buch kritisiert hatte. Und durch diese Nachfragen bin ich schon ein Stück weit auf dieses Utopie-Thema geschubst worden. Der zweite Anlass war, dass ich damals in Osnabrück Teil der Gruppe No Lager war, die gegen ein Abschiebelager in Bramsche Hesepe gearbeitet hat. Und da konnte ich auch in vielen Gesprächen mit Geflüchteten lernen, wo mich vor allem so die Frage interessiert hat, warum engagieren sich Menschen, warum wehren sich Menschen, aber auch andere nicht, obwohl sie alle in der gleichen Situation in diesem Lager waren. Und da haben mir manche der Aktivsten schon auch öfter berichtet, dass Hoffnung für sie eine große Kraftquelle ist, die Hoffnung sowohl, dass sie sich vorstellen konnten, für die eigene Situation was zu ändern, aber auch, dass sich der Umgang mit Geflüchteten gesamtgesellschaftlich ändern kann. Auch das hat mich in Richtung dieses Utopie-Themas geschoben. Der dritte Grund, anekdotisch, war so ein WG-Gespräch, das ich gehört hatte, wo sich drei Leute über Utopie unterhalten haben. Natürlich in der Küche, also wo halt die besten Gespräche bei solchen WG-Partys stattfinden. Eine Person meinte, ich kann sowas nicht lesen, da ist mir zu wenig Handlung. Die zweite meinte, dafür würde ich auch nicht aus Land ziehen. Und die dritte Person meinte, hat Adorno das nicht verboten? ich fand das ein ganz interessantes Gespräch. Ihr werdet gleich merken, warum. Weil die tatsächlich alle drei über ganz unterschiedliche Dinge reden, die zu unterschiedlichen historischen Zeitpunkten mal Utopie genannt wurden. Deshalb bietet es sich an, ein bisschen mit dieser Wortklärung anzufangen, bevor wir darüber diskutieren, was wir damit wollen. Der erste in der europäischen Tradition, und Utopie ist tatsächlich ein sehr europäischer Begriff. Ich habe in den letzten Jahren auch mal geforscht zu ähnlichen Modellen in Lateinamerika, aber es wäre eine andere Geschichte. Der erste, der das in Europa verwendet, ist dieser Mann mit dem lustigen Hut, den ihr da am Rand seht, der Thomas Morus, der 1516 ein Buch geschrieben hat unter diesem Titel Utopia oder Die glückliche Insel mit den besten Verhältnissen. Und er beschreibt da eine fiktive Insel, die sich vor allem dadurch auszeichnet, dass dort alles anders ist als im England seiner Zeit. Es gibt keine Armen und Reichen mehr. Die Hauptstadt hat eine Kanalisation. Großer Unterschied zu dem London seiner Zeit, das ihm extrem gestunken haben muss. Es gibt eine allgemeine Schulpflicht für Jungen und Mädchen. Da merken wir schon, rückblickend, aus heutiger Sicht wäre das keine Utopie mehr, sondern das ist unsere Realität. Unsere Utopie wäre dann vielleicht eher die Frage nach Lernen außerhalb von Schule. Also da merken wir auch, dass sich Utopien im Laufe der Zeit verändern oder eben immer nur Utopien für ihre jeweilige Gegenwart sind. Zunächst das, was Moos gemacht hat, ist also so ein Buch zu schreiben und damit diese erste Form von Utopie zu begründen, die ich Romanutopie nenne in meinem Buch, also fiktionale Beschreibungen von Verhältnissen, die besser sein sollen als das gerade Bestehende. Solche Romanutopien erscheinen bis heute. Ich war mal für die Gewerkschaften auf Sylt und habe da ein Seminar gegeben, wo ich über das folgende Buch gestolpert bin, die Syltopia. Die ist 2015 erschienen, also auch 500 Jahre nach Moros. Und da beschreibt ein Mensch, der auch auf Sylt lebt, wie er sich seine Insel im Jahre 2050 vorstellt. Also vor allem besteht deren Revolution darin, dass sie diesen Bahndamm sprengen, um die Touris loszuwerden und ein bisschen Ruhe auf Sylt einkehren zu lassen. Das ist auch ganz witzig zu lesen und ist, wie gesagt, so ein aktuelleres Beispiel für diese Tradition der Romanutopien. Wäre Utopie im Lauf der letzten 500 Jahre tatsächlich eine Literaturgattung geblieben, könnte ich euch jetzt auch einfach eine nette Geschichte vorlesen und der Abend wäre am Ende. Es war aber in der Tat nicht so. Es gibt eine zweite Bedeutung, die das Wort Utopie bekommen hat, vor allem im 19. Jahrhundert durch Leute wie Robert Owen. Und dazu habe ich euch das Folgende mitgebracht. Auf diesem Bild seht ihr ein Siedlungsprojekt in den USA, das um 1825 entstanden ist, wo Robert Owen es geschafft hat, ein paar hundert Leute in England zu überreden, quasi so war seine Idee, mit ihm zusammen aus dem Kapitalismus auszutreten, indem sie mit dem Schiff nach Amerika fahren und da eine eigene kleine Stadt gründen, wo sie dann ohne Geld und mit einem Arbeitstag von 4 Stunden und dergleichen zusammenleben wollten. Das ist natürlich einerseits kritisch zu betrachten, wenn man sich auch vergegenwärtigt, da waren natürlich Menschen, die in Nordamerika gelebt haben, die auch durch solche europäische Besiedlungen verdrängt wurden. Das gilt sicherlich auch für diese zweite Form von Utopie, dass sie in der Hinsicht problematisch ist. Diese sogenannten Siedlungsutopien, wie die eben erwähnte, wenn man dann eben vor allem an Siedlungen auf anderen Kontinenten denkt. Der entscheidende Punkt bei dieser Form von Utopie ist aber vor allem das Experiment, also das Ausprobieren oder die gelebte Utopie. Dafür muss man auch nicht notwendig so weit über den Atlantik reisen, sondern dieser Begriff wäre auch anwendbar auf Projekte hier und heute, die versuchen, bestimmte Sachen anders zu regeln im Umgang miteinander oder andere Angebote zu machen. Und in der Hinsicht, darüber können wir im Anschluss auch diskutieren, würde ich zum Beispiel auch den Freiraum als eine kleine gelebte Utopie, als einen kleinen Siedlungsversuch in Hameln einschätzen. Ich schaue in lächelnde bis gequälte Gesichter. Wir werden genug zu diskutieren haben. Das Problem bei beiden, sowohl solche Siedlungsprojekte, wie Robert Owen sie angestoßen hat, als auch solche Räume wie der Freiraum, haben immer das Manko, dass sie quasi Insellösungen sind innerhalb einer feindlichen Umwelt, die einen mehr oder weniger mit Zumutungen belästigt. Das war dann auch die schärfste Kritik von Leuten, den habt ihr vielleicht schon mal gesehen, es ist nicht der Weihnachtsmann, sondern Karl Marx, der diesen Siedlungs- Sozialismus dahingehend kritisiert hat, das wird nicht funktionieren. Es ist schwierig, aus dem Kapitalismus auszutreten und in kleinen Gruppen was ganz anderes anzufangen, wenn die Gesamtgesellschaft sich nicht verändert. Damit hat er indirekt natürlich auch sogar entgegen seiner Absicht eine dritte Form von Utopie erfunden, nämlich Gesellschaftsutopien. Bei Marx wäre das spätestens ab 1875 ganz klar auch vom Namen der Sozialismus oder Kommunismus gewesen. Der unterscheidet sich als Idee von den ersten beiden Formen von Utopie, weil es eben nicht mehr nur um einen Roman geht und auch nicht mehr nur um einen praktischen Versuch, sondern tatsächlich um die Vorstellung, gesamtgesellschaftlich Dinge verändern zu können mit Orientierung auf Zukunft. Aber diese Verbindung von Zukunft und Utopie ist tatsächlich erst aus dem 19. Jahrhundert. Diese Formen lösen sich auch nicht strikt voneinander ab, sondern ich habe das vorhin in der Zootopia schon gezeigt, es kommen immer wieder in verschiedenen Varianten neue Beispiele hinzu, die uns begegnen. Der erste Roman, der sich tatsächlich mit Zukunft beschäftigt, ist aus dem Jahr 1770, schildert das Jahr 2440. Ist für uns auch veraltet, Utopien sind Utopien ihrer Zeit, aber der Autor war so der Erste, der den Move macht, die Alternative nicht mehr zu beschreiben als anderswo auf einer Insel, sondern tatsächlich als Zukunftsvision. Immer noch gut zu lesen, auch angesichts von Klimakrise und dergleichen, ist das schöne Buch Ökotopia von 1875. Da wird die nachrevolutionäre Gesellschaft in einem ökologischen Sinne geschildert. Die hätten wir übrigens auch schon 1999 erreichen sollen. Also das Buch spielt 1999. Da hinken wir dieser Ökotopie ein Stück weit hinterher. Mit eines der interessantesten Genres, auch aus den 70ern, sind feministische utopische Romane. Die sind häufig auch weniger perfekt beschrieben als die von Männern. Also da sind mehr Widersprüche und Konflikte drin. Empfehlenswert zum Beispiel Frau im Abgrund der Zeit. Populärstes Beispiel wahrscheinlich für Utopie in diesem Sinne der Kunstform oder der literarischen fiktionalen Utopie wäre dann sowas wie Raumschiff Enterprise, das ja auch bestimmte Momente von hat, vereinigte Menschheit, geldfreies Zusammenleben und dergleichen. Zwischen diese frühen Siedlungsutopien und heutige Projekte fallen natürlich eine ganze weitere Reihe weiterer Versuche. Ich habe hier mal ein Bild von der Kommune Niederkaufungen genommen, die ist ja auch nicht so weit weg, wo noch mehr Leute zusammenleben als hier in der Walke. Natürlich haben wir auch rückblickend eine ganze Geschichte von Revolten und Revolutionen, wie zum Beispiel die Pariser Kommune, wo versucht wurde, Utopisches durch politische Praxis zu verwirklichen. Das ist jetzt erstmal zur Übersicht eine ganze Menge von Beispielen. Ich werde im nächsten Schritt versuchen, da einen roten Faden reinzubringen, den ihr hier schon auf der Folie seht. Denn es gibt so ein Merkmal utopischen Denkens, das sich tatsächlich durch die Jahrhunderte hindurchzieht. Das finden wir schon bei Thomas Morus. Und das wäre jetzt auch in dem Beispiel, anders als Kanalisation oder allgemeine Schulpflicht, etwas, wo wir vielleicht sagen würden, das ist heute noch nicht verwirklicht. Muss ich bei dem Aufbau des Buches von Morus immer dazu denken, er beschreibt immer diesen Kontrast zwischen der Insel England und der Insel Utopia. Hier zum Beispiel auf die folgende Art und Weise. Hier auf Utopia, wo allen alles gehört, ist jeder sicher, dass keinem etwas für seine persönlichen Bedürfnisse fehlt, sofern nur dafür gesorgt wird, dass die öffentlichen Speicher gefüllt sind. Da steckt schon dieser entscheidende Gedanke drin. Bei Utopien geht es erstens um Bedürfnisse von Menschen, die erfüllt werden sollen. Es geht zweitens darum, dass die dadurch erfüllt werden oder dass diesen Bedürfnissen dadurch entsprochen wird, dass gesellschaftliche Institutionen verändert werden. Also bei Morris die Vorstellung, alle Arbeit ist Arbeit am Gemeinschaftlichen und die benötigten Güter stehen in diesen öffentlichen Speichern zur Verfügung. Wie gesagt, bei Morris nur als literarische Fiktion. Owen hat es versucht, in die Praxis umzusetzen und diesen relativ konkreten Vorschlag dann gemacht, einige Jahrhunderte später, wo er sagt, um alle Vorteile der Zusammenarbeit zu erreichen, müssen die Menschen in kleinen Gemeinwesen versammelt werden, wo jedes Individuum erhalten wird, was es braucht. An der Praxis mit den kleinen Gemeinwesen habe ich so meine Zweifel. Dieser Grundgedanke, es geht um Bedürfnisse, zieht sich dem roten Faden entsprechend durch und auch bis weit ins 20. Jahrhundert, wo wir vor allem in den 60er Jahren ein wiederkehrendes großes Interesse für utopische Themen haben. Also da hatten die Leute auch noch eine ganz andere Zukunftshoffnung, als wir das heute angesichts von Klimawandel und dergleichen haben. Und für die Zeit typisch ist dann auch so ein gewisses Vertrauen, zum Beispiel noch in menschlichen, zum Beispiel technischen Fortschritt. Ich habe dafür ein Zitat mitgebracht von dem Philosophen Herbert Marcuse, der auf dieser Versammlung in Frankfurt, wo ja tatsächlich auch noch viele Leute zusammenkommen, in den 60ern, wenn es um solche Themen geht, aber die hatten auch keinen Orkan wahrscheinlich in Frankfurt zu der Zeit, das sieht eher nach Sommer aus auf dem Bild, wo Marcuse sehr stark an dieses Moment der technologischen Entwicklung anknüpft, wenn er sagt, den technischen Kräften heute wohnen utopische Möglichkeiten inne. Die Nutzbarmachung dieser Kräfte in weltweitem Maßstab würde Armut und Knappheit beenden. Also da haben wir dann spätestens auch wirklich diese Aussicht auf Zukunft, in Marcuses Vorstellung eine nahe Zukunft, und auch eine konkrete Utopie in dem Sinne, dass er sagt, die Mittel wären eigentlich schon vorhanden. Wir können weltweit Armut und Knappheit beenden. Wir müssen es nur wollen. Und um dieses Wollen auszudrücken, brauchen wir Utopien. Wer sich für Marcuse im Einzelnen interessiert, ich habe zusammen mit Lisa vor ein paar Jahren auch mal ein paar seiner Vorlesungen, die er auf Englisch gehalten hatte, in den 70er Jahren, unter diesem Titel Kapitalismus und Opposition ins Deutsche übersetzt. Das war eine ganz dankbare Arbeit, weil Marcuse ein furchtbar schlechtes Englisch gesprochen hat. Also der musste 1933 vor den Nazis in die USA fliehen, hat dann da auch auf Englisch Vorträge gehalten, aber es waren im Grunde deutsche Vorträge in englischer Sprache, also so englische Bandwurmsätze, total furchtbar. Es hat sehr gut getan, die wieder zu entheddern und auf Deutsch nochmal rauszugeben. Aber auch in diesen Texten wird dieser Kerngedanke, auf den es mir ankommt, ziemlich deutlich, nämlich was utopisches Denken meint, ist die Vorstellung, individuelles Glück stünde in einer engen Beziehung zu dem, was viele Utopistinnen und Utopisten nennen, eine vernünftige Einrichtung von Gesellschaft. Jetzt ist eine daran anschließende, naheliegende Frage, wie kommen Menschen überhaupt dazu, sich etwas, was noch nicht ist, in Zukunft vielleicht sein könnte, tatsächlich vorstellen zu können. Das klingt ja erstmal relativ absurd. Wenn ich sage, denkt an einen blauen Elefanten, denkt ihr natürlich alle an einen blauen Elefanten. Ihr könnt euch nicht dagegen wehren. Wenn ich euch bitte, mir etwas zu beschreiben, was es noch nicht gibt, dann kriegt unser Gehirn damit Probleme. Das lässt sich vielleicht klären in diesem Abschnitt zur Frage Funktion von Utopien. Welche Bestandteile oder welche Arten zu denken müssen eigentlich in unserem Kopf zusammenkommen, damit der Utopien ausspuckt? Darüber streiten sich Philosophinnen und Philosophen seit Jahrhunderten. Der Vorteil, den wir im Rückblick haben, ist immer, wir können uns da so ein Best-of aussuchen und uns die Sachen rauspicken, die uns heute am meisten weiterhelfen. Ich beschränke es an der Stelle auch mal auf drei Aspekte, drei Teile, die zu utopischem Denken dazugehören. und habe ich dafür einen Baum mitgebracht, den ich ganz hübsch fand, weil der steht so auf zwei Beinen und hat eine Krone. Und diese Dreierkomponente steht für mich dann eben für drei verschiedene Aspekte. Der erste, die Namen der Leute müsst ihr euch nicht wirklich merken, darauf kommt es nicht an. Nur wenn ich schon Gedanken von Leuten übernehme, finde ich es nett, sie zu erwähnen. Im Übrigen sind bei mir die Toten immer in Schwarz-Weiß, die Lebenden in Farbe. Daran könnt ihr auch unterscheiden, bei wem wir noch nachfragen könnten, wenn wir was genauer wissen möchten. Bei dem Philosophen Theodor W. Adorno ist es nicht mehr der Fall, der ist 1969 gestorben, hat uns aber den folgenden Satz zum Thema Utopie immerhin hinterlassen. Und zwar sagte 1964 in einem Radiogespräch, das gibt es auch bei YouTube übrigens in voller Länge, das ist sehr schön, Utopie steckt jedenfalls wesentlich in der bestimmten Negation dessen, was bloß ist. Was ist Negation? Negation meint so viel wie Kritik. Wenn wir uns die Dinge anschauen, wie sie sind, und zu dem Schluss kommen, so wollen wir sie schon mal nicht haben, dann, so Adorno, stecken da immer schon Hinweise darauf, was wir haben wollen. Deshalb beginnt utopisches Denken mit Kritik, bleibt dabei aber nicht stehen. In demselben Radiogespräch gibt es einen anderen Gesprächspartner, mit dem Adorno da diskutiert. Das ist der Ernst Bloch. Bei YouTube wird es irgendwann schwierig, die zu unterscheiden, weil die irgendwann auch anfangen, sich nicht mehr mit Nachnamen zu nennen, sondern Teddy und Ernstl. Da merkt, dass die in eine sehr gute Stimmung geraten, wenn sie über Utopien reden. Das ist auch tatsächlich ganz schön zu hören. Und sie widersprechen sich auch nicht wirklich, sondern ich glaube, sie ergänzen sich ganz wunderbar. Und der Punkt, den Bloch in diesem Gespräch macht, ist der folgende. Ja, Utopie ist noch nicht etwas, was es nicht gibt. Aber im Sinne einer Möglichkeit, dass es sie geben könnte, wenn wir etwas dafür tun. Da steckt einerseits dieser Aspekt drin, der Konkretion, also wenn wir über konkrete Utopien reden, dann meinen wir Möglichkeiten, die einlösbar wären. Das verschiebt sich im Laufe der Zeit. Als Leonardo da Vinci vor 500 Jahren seine ersten Hubschrauber gemalt hat, waren die technisch nicht umsetzbar. Zur konkreten Utopie wurden sie ein paar Jahrhunderte später, als die technischen Mittel vorhanden waren, den Traum vom Fliegen dann auch umzusetzen. Jetzt wäre es nochmal verschoben, unsere Utopie aus ökologischer Sicht müsste dann wahrscheinlich eher sein, dass Leute weniger fliegen. Also ihr merkt, das ist keine statische Sache mit der Utopie, sondern die ist in Bewegung und sie bewegt auch Menschen. Diesen dritten Punkt habe ich vor allem gelernt von Ruth Levitas. Ruth Levitas ist Engländerin und ihr seht in Farbe, die lebt noch. Ich werde daher den entscheidenden Satz von ihr kurz auf Englisch wiedergeben und dann nochmal aufs Deutsche übersetzen. Und zwar schreibt Ruth Levitas 1990, "The essence of utopia seems to be desire, the desire for a better, different way of living." Also sie betont, die Essenz, das Wesentliche an Utopie ist Begehren, das Begehren nach einem anderen, besseren Weg zu leben oder zusammenzuleben. Und sie gibt daher an dieser Stelle das dritte Stichwort, nämlich das Begehren oder die Motivation. Also wir haben jetzt, utopisches Denken beginnt mit Kritik dessen, was gerade ist, sucht nach Möglichkeiten, wo tatsächlich Potenzial vorhanden wäre, etwas anders zu machen und erzeugt häufig eine ganz spannende Feedbackschleife. Das nämlich Leute, die dieses utopische Denken üben, daraus auch eine Motivation zum eigenen praktischen Handeln gewinnen können. So viel erstmal abstrakt zu diesen Funktionen von Utopie. Das ist auch schon der theoretische Peak des Vortrages. Ich versuche jetzt weiter zu Beispielen aus unterschiedlichen Zeiten zu kommen. Aus rein persönlicher Vorliebe werde ich euch diese drei Funktionen jetzt aufzeigen an der Geschichte von Robin Hood. Ich nenne das das Robin Hood-Prinzip. Wer hat schon mal von Robin Hood gehört? Okay, ist bei einigen Leuten vorgekommen. Gut. Ich hatte gerade gesagt, Utopien basieren auf der Kritik ihrer jeweiligen Gegenwart, der Negation. Bei Robin Hood, ob wir ihn jetzt als literarische oder historische Figur fassen wollen, dazu habe ich mal einen eigenen Vortrag gemacht, das führt jetzt zu weit, wäre es ganz simpel. Diese negative Funktion des utopischen Denkens bestimmt darin festzustellen, Prinz Johns Steuern sind zu hoch. Das kennt ihr, damit beginnt diese Geschichte, damit setzt die ein. Zweitens hatten wir gerade gelernt, Utopien zielen auf Veränderungen ab, also es ist eine Intention, ein Begehren. In der Robin Hood-Geschichte ist das ganz stark geprägt, wie bei jeder Utopie, von einem historischen Hintergrund. Da schwingt nämlich so eine Vorstellung von moralischer Ökonomie mit, die unter mittelalterlichen Bauern sehr verbreitet war, die eben nicht einsehen wollten, warum sie den ganzen Tag die Erde bearbeiten und die Adligen kriegen dann jede zehnte Rübe oder was auch immer sie da abgeben mussten. Es gibt da auch schöne Lieder aus der Zeit, aus dem Mittelalter, häufig noch mit so einem Anklang von religiösen Motiven, weil die Bibel halt das bekannteste Buch war, mit dem man argumentieren konnte. Es gibt im Almbauernlied die schöne Stelle übers Paradies, als Adam grub und Eva spannen, wo war denn da der Edelmann? Wo sie schon ausdrücken wollten, auch in der Bibel finden sich schon Motive, die dieses System der Adligen und der Leibeigenen in Frage stellen. Die Hauptsache an Robin Hood ist natürlich, dass er auch was tut. Denn Utopien zeigen Möglichkeiten auf und kommen damit zu konkreten Vorschlägen. Im mittelalterlichen Setting noch relativ überschaubar, den Reichen nehmen und den Armen zu geben. Als die Handlungsoption, von der sich die Menschen erzählt haben, indem sie sich immer wieder, auch über Jahrhunderte hinweg, diese Robin Hood-Geschichte erzählt haben. Wie gesagt, wäre auch ein wunderbares eigenes Thema. Hier erstmal nur zur Illustration für Funktionen von Utopien. Und damit spätestens können wir dann auch in die Gegenwart springen und kommen zur dritten von den vier Fragen, die ich heute Abend ansprechen wollte. Wofür brauchen wir heutzutage Utopien? Und da wird es ernst. Denn da geht es um Antifa. Auch dazu haben einige der Leute, die ich bereits erwähnt hatte, Dinge gesagt. Also nicht so, dass Philosophen und Philosophinnen sich den ganzen Tag nur mit abstraktem Kram beschäftigen. Und spannend finde ich gerade in diesem antifaschistischen Kontext Ernst Bloch, der ähnlich wie Adorno und die Freundinnen und Freunde drumherum 1933 Deutschland verlassen musste. War übrigens der einzige Philosoph, den die Nazis steckbrieflich gesucht haben, noch im Ausland. Also der war erst nach Tschechien geflohen und Hitler hat sich dann noch an die tschechische Regierung gewandt mit der Bitte, den zurück auszuliefern, weil der gefährlich sei. Bloch hat das versucht zu bestätigen, dass er gefährlich ist, indem er auch im Exil dann noch versucht hat aufzuarbeiten, warum haben die Nazis eigentlich gewonnen. Und er kommt dann 1935 in dem sehr lesenswerten Buch Erbschaft dieser Zeit zur folgenden These. Von einem Mythos lebten die Nazis, doch sie konnten nur deshalb so ungestört mit ihm betrügen, weil eine allzu abstrakte, nämlich zurückgebliebene Linke, die Massenfantasie unterernährt hat. Den Mythos, den Bloch meint, das vergessen wir oft, wenn wir über die Nazizeit nachdenken, ist der Mythos der Volksgemeinschaft, der mindestens ebenso anziehend für die Leute damals war, wie der Rassismus und der Antisemitismus, den die Nazis verbreitet haben. Ich habe hier ein Bild, das ist das von den Nazis in den entscheidenden Wahlkämpfen Anfang der 30er Jahre verwendete Plakat. mit dem sie dann ja auch die Mehrheit im Reichstag erlangen. Das lässt sich vielleicht aus dem Hintergrund schlecht lesen. Also steht da NSDAP, Volksgemeinschaft. Volksgenossen, braucht ihr Rat und Hilfe, wendet euch an die Ortsgruppe. Und wir sehen da diesen gewaltigen deutschen Adler und so eine furchtbar kitschig-arisch-blonde Familie im Vordergrund, die von dem geschützt werden. Und das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, dass die Nazis vor allem mit diesem Begriff der Volksgemeinschaft es geschafft haben, den Eindruck zu erwecken, sie geben da wirklich ein ganz fantastisches Versprechen. Bloch selber sagt, er kam darauf, weil er 1933 bei einer Wahlkampfdiskussion war. Da hatten ein Nazi und ein Kommunist miteinander diskutiert. Der Nazi war klug genug, den Kommunisten anfangen zu lassen. Der Genosse hat dann die ganzen Probleme des Kapitalismus geschildert, die Armut, die Not, das Elend. Den Leuten mit Marx vorgerechnet den tendenziellen Fall der Profitrate und wie schlimm die Dinge alle sind. Dann war seine Redezeit vorbei. Der Nazi ist aufgetreten, hat gesagt, der Kollege von der KPD hat vollkommen recht und wir präsentieren euch die Lösung, die Volksgemeinschaft. Tosender Applaus. Bloch kommentiert diese Episode, Erbschaft dieser Zeit, so, dass er sagt, der Linke hat überhaupt nichts falsch gemacht. Also es ist total richtig, mit der Kritik zu beginnen. Bloch nennt es auch den Kältestrom linken Denkens. Es reicht aber nicht aus, ohne den Wärmestrom zu bedienen. Das ist das, was er andeutet, wenn er sagt, die Linke hat die Massenfantasie unterernährt gelassen, wenn sie eben nicht versucht, auch Utopien zu entwerfen, die für die Leute attraktiv sind. Denn genau dann überlässt man sehr wichtiges Feld der politischen Auseinandersetzung den Nazis. Hitler selber hat gesagt, seine Partei braucht keine Utopien, weil es nicht in die Zukunft gehen soll, sondern zurück zur Volksgemeinschaft. Deshalb trenne ich hier auch zwischen dem rechten Mythos und der linken Utopie. Schlicht auch, weil Hitler das Wort gar nicht haben wollte. Aber ich glaube, es ist schon sehr entscheidend, dass die Rechten eben auch versuchen, mit attraktiven Vorstellungen die Leute anzuziehen. Dass das nicht nur in der Vergangenheit so war, sondern heute noch relevant ist, zeigt uns zum Beispiel Bini Adamczak. Die hat 2013, damit sind wir schon ganz nah an unserer Gegenwart, in einem Text zusammen mit Guido Kirsten das Folgende geschrieben. Gegen die neoliberalen Versprechen individueller Partizipation und die islamistischen oder faschistischen repressiven Sozialprojekte muss die Linke eine utopische Offensive setzen. Ich finde, sie macht hier auch sehr klar, dass es nicht mehr nur um reine Gedankenspiele geht, sondern ähnlich wie Bloch das 80 Jahre vorher schon hatte, es geht tatsächlich um einen Einsatz, um eine Spielkarte in der politischen Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Strömungen, die sich gerade anhand dieser Stelle bei Adamczak auch ganz gut auseinanderhalten lassen. Auch sie spricht von Versprechen, die unterschiedliche politische Strömungen abgeben. Beim Liberalismus ist es sehr einfach. Individuelles Glück entsteht durch Erfolg in der Konkurrenz. Ihr kennt es vielleicht in so Sprichworten wie, jede ist ihres Glückes Schmiedin. So, wenn du persönlich nicht unglücklich, nicht glücklich wirst, liegt es daran, dass du dich zu wenig angestrengt hast, um deinen Traumjob zu kriegen. Das läuft dann natürlich notwendig offen, alle gegen alle, wie Slime das genannt haben, hinaus. Ich glaube, ich habe noch nie Slime zitiert in einem Vortrag, aber irgendwie hat der Ort was. Vielleicht hat hier mal eine Punkband gespielt, ich weiß es nicht. Slime wahrscheinlich nicht. So. Der Faschismus antwortet auf den Liberalismus. Ich erinnere an dieses Plakat mit der Volksgemeinschaft, in dem man ein anderes Versprechen abgibt, nämlich kollektive Sicherheit durch Einordnung in die Gemeinschaft. Also dass Leuten, denen dieser ständige Konkurrenzkampf zu anstrengend ist, doch immer noch die Volksgemeinschaft bliebe, wenn du nichts anderes mehr bist, bist du immer noch Deutscher. Es hängt natürlich im deutschen Faschismus dann ganz eng damit zusammen, dass die Konkurrenz auf eine andere Ebene verlagert wird. Also einerseits muss man dann natürlich die, in Anführungsstrichen, Minderwertigen aus dieser Volksgemeinschaft ausschließen. Andererseits findet sich diese Gemeinschaft in der Konzeption der Nazis natürlich auch immer im permanenten Kampf gegen andere Länder und dergleichen. Und genau gegen diese beiden Versprechen, argumentiert Bini Adamczak, braucht es diese utopische Offensive, die an den roten Faden des utopischen Denkens wieder anknüpft und als Kern des linken Projekts eben hochhält, es geht um individuelles Glück, das ist richtig, aber eben nicht durch individuellen Erfolg, sondern durch gemeinsame Einwirkung und Umgestaltung der Gesellschaft. Dass das heute relevant ist, lässt sich kurz in einem Themenfeld zeigen, das für Antifa ja durchaus gerade sowohl aktuell als auch schwierig ist, nämlich der Umgang mit der AfD. Und ich würde auch da ganz stark diese These vertreten, dass die AfD gut damit fährt, bei gesellschaftlichen Ängsten anzuknüpfen und eine Linke gut damit fahren würde, dagegen auf das zu setzen, was auch Bloch in seinem Hauptwerk das Prinzip Hoffnung nennt. Das lässt sich soziologisch belegen. Das hat zum Beispiel Willem Heidmeier versucht, als er geforscht hat, was sind denn eigentlich die Anfänge für den Aufstieg des Rechtspopulismus in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern. Und in seinen Untersuchungen zu Deutschland kommt er da zu folgendem Schluss. Die wesentliche Ursache sei, wir können belegen, dass die Mittelschicht seit Einführung von Hartz IV massive Angst hat. Es ist an der Stelle auch zu betonen, dass er explizit über Mittelschicht redet. Also nicht die, wie Bürger das gerne machen, die Armen oder die Unterschichten, die die AfD wählen. Tatsächlich ist es immer noch eine Mittelschichtspartei. Nämlich von Leuten, die durch verschiedene Dinge irritiert sind, wenn man was runterfällt oder dergleichen. Oder wie Heidmeier hier zeigt, welche Bedeutung der Abbau des Sozialstaates in Deutschland hat und was Hartz IV als Drohung bedeutet für eine Mittelschicht. Die natürlich nicht in der Lage ist, das utopisch zu wenden und zu sagen, wir wollen aber was ganz anderes und noch sozialeres. Und dadurch entsteht natürlich ein Raum, in dem die AfD agieren kann und dann solche Plakate raushaut wie Realisten wählen AfD. Also auch das zieht sich bei der Rechten durch. Es gibt von Sarrazin, Thilo Sarrazin, auch ein übler Rassist, ein aktuelles Buch, wo er sagt, am wichtigsten wäre, dass wir aufpassen, vor utopischem Denken, das sei extrem gefährlich für die deutsche Nation. Ich bin ihm da sehr dankbar für. Ich finde das schön, wenn der Feind einem solche Angriffsflächen bietet. Und auch wenn wir AfD-Wahlprogramme lesen, werden wir an ganz vielen Stellen immer wieder auf diesen Angstfaktor kommen. Also Angst vor sozialem Abstieg, Angst vor Migration, Angst vor Frauen ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Faktor. Auch diesen feministischen Aspekt bei antifaschistischen Einschätzungen mit einzubeziehen. Was die AfD auch gerne bespielt, Angst vor der Ökodiktatur. So, die bösen Menschen, die ihnen jetzt ihr Dieselauto wegnehmen wollen. Und damit kämpft die AfD um ihren Anteil, ihren Einfluss in dieser Gesellschaft. Wir können und müssen daran kritisieren, dass das Rassistinnen sind, dass das Antifeministinnen sind und so weiter. Ich glaube aber, dass Bloch und Adamczak recht haben mit ihrem Punkt, wir werden gesellschaftliches Klima nur zu Ungunsten der AfD kippen, wenn wir eben auch diese linke Tradition des Utopischen wieder aufgreifen und gegen die Dystopien, also die negativen Zukunftsängste im Rechtspopulismus auch auf linke Utopien setzen. Ganz kurz auf den Punkt gebracht hat, dass zum Beispiel die Kampagne Nationalismus ist keine Alternative mit so transparenten wie den hier, wo dann zumindest ein Klein schon mal mit darunter steht, die befreite Gesellschaft schon. Was nun befreite Gesellschaft im Einzelnen heißen mag, ist wiederum nichts, was Einzelne vorgeben können, sondern wäre tatsächlich Ergebnis von Diskussionen darüber, dass man überhaupt wieder anfängt, darüber nachzudenken, was wünschen wir uns eigentlich. Ich habe dazu 2018 mal ein Sammelband gemacht, der heißt dann auch Konkrete Utopien, unsere Alternativen zum Nationalismus. Da hatte ich dann Leute aus feministischen Gruppen, aus Gewerkschaften, von Hochschulen, aus der Klimabewegung und so gebeten, mir einfach mal ihre Beiträge zu schreiben, wie sie sich eine utopische, bessere Zukunft vorstellen. Das ist in dem Buch versammelt und werde ich auch gleich nur an ganz kurzen Beispielen nochmal aufgreifen. Entscheidend ist tatsächlich dieser Grundgedanke, den wir hier auch nochmal auf einem Transparent sehen, the future is unwritten, also eine Öffnung von Zukunft, das was morgen kommt, muss nicht das gleiche sein wie heute, sondern kann sich davon qualitativ unterscheiden. Damit bin ich auch schon fast am Schluss. Und bei dem Punkt, wie werden denn nun Utopien verwirklicht? Für abgegolten Utopien, ich nehme nochmal wieder Mores Beispiel der allgemeinen Schulpflicht, ist das relativ einfach, das kann man sich im Rückblick historisch anschauen. Für heutige Utopien ist es spannender, aber auch da lassen sich Muster benennen. Häufig geht es um Krisen. Ich habe 4 ausgewählt, die vielleicht in unterschiedlichem Grade auch für Hameln eine Rolle spielen. Mieten als soziale Frage des 21. Jahrhunderts. In Hannover ist das ein großes Ding. Wie das in Hameln aussieht, lasse ich mir später beim Bier von euch erklären. Rassismuskrise, da hätten wir auch wieder die AfD und den Rechtspopulismus. Eine Care-Krise, also auch wie durch Sozialabbau der Druck auf diejenigen steigt, die versorgende Arbeiten ausüben, meistens immer noch abgeschoben an weiblich sozialisierte Menschen. Natürlich auch präsent die Klimakrise. Das wäre die Ebene der Krisen. Die meisten heute aktuellen Utopien oder Ansätze oder Funken von Utopien lassen sich lesen als Antworten auf diese Krisen. Wir haben da zum Beispiel die Utopie eines Recht auf Stadt, also die Vorstellung, dass es irgendwie allen Menschen zukommen müsste, in Städten zu wohnen, ohne durch zu hohe Mieten verdrängt zu werden. Insofern bezieht sich Recht auf Stadt auch nicht auf irgendwie ein einzelnes Gesetz, was einzuführen wäre, sondern da schwingt eher ein utopisches Moment einer anderen Stadt und eines anderen Zusammenlebens mit. Eine ganz kurze utopische Formel sehe ich auch in den Antworten auf die Rassismuskrise. Ich hatte da mal einen Vortrag in Erfurt, wo die Leute sich sicher waren, sie hätten gar nichts mit utopischem Denken zu tun. Und hinten bei denen im Raum hing auch wieder ein Transparent auf dem Stand, kein Mensch ist illegal. Das ist natürlich schon in 4 Worten eine Utopie. Denn wir wissen alle, die Realität ist, die Staaten sortieren Menschen in Bürgerinnen, Nichtbürgerinnen, legal und illegal. Und insofern ist allein dieser Satz, kein Mensch ist illegal, schon Teil von antirassistischem, utopischem Denken. Auf die Care-Krise antwortet die Care Revolution. Das ist ein feministisches Netzwerk, das den Anspruch hat, umfassend Debatten anzustoßen, gerade auch über die Verteilung von Sorge- und Lohnarbeit in heutigen Gesellschaften und die Frage aufzuwerfen, welche utopischen Vorschläge hätten wir eigentlich in diesem Bereich des zwischenmenschlichen Zusammenlebens zu machen. Und bei der Klimakrise ist es wiederum eine sehr kurze Parole. Mit dem System Change, not Climate Change. Auch da steckt drin, der Klimawandel, die Klimaerhitzung ist ein Problem und es braucht einen Systemwandel, das verweist auf einen zukünftigen anderen, heute utopischen Zustand, über den wir uns noch näher klar werden müssen. Soweit haben wir Krisen und Utopien. Die spannende Frage ist dann bei der Verwirklichung, wie kommt man noch einen Schritt weiter? Oh, das ist ein Augen. Da wären wir beim, ich habe das heute gemacht, die Folie, deshalb kann ich mich auch selber noch drüber freuen. Da wären wir natürlich dann auf der Ebene der Politik, in die sich diese utopischen Momente übersetzen lassen sollten. Habt ihr vielleicht mitbekommen, in Berlin gab es diese große Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen, wo es einen Volksentscheid gab, dass die Mehrheit der Berlinerinnen sich wünscht, dass große Immobilienkonzerne wieder gesellschaftliches Eigentum werden und demokratisch verwaltet. Es wäre noch nicht der Kommunismus, aber sie versprechen sich davon, immerhin in Berlin wohnen zu bleiben und dieses Mietproblem unter Kontrolle zu kriegen. Eine Politik, die an diese Utopie kein Mensch ist illegal anschließt, wäre vielleicht die Seebrückenbewegung, wo ich auch gesehen habe, dass es die in Hameln gibt und dass die auch diese Utopie, Hameln solle zum sicheren Hafen für Geflüchtete werden, vor sich hertragen. Care-Krise, Care-Revolution, Feminismus ist wie jede Beschäftigung mit Feminismus ohnehin in sich utopisch. Ob das zum Beispiel bei Vorträgen ist, ich weiß nicht, wie viele zwischen 2018 und heute hier stattfinden konnten in der Pandemie. Deshalb habe ich noch einen Flyer für einen Feminismus-Vortrag aus dem Freiraum von 2018 genommen. Wer war da? Okay, das Publikum ändert sich hier wohl auch mal von Vortrag zu Vortrag. Und es kommen neue Leute dazu. Bei System Change und Climate Change gibt es gerade in NRW, wie gesagt, ich bin sonst jobmäßig in Düsseldorf, eine Kampagne, die ein bisschen von dieser Berliner Kampagne inspiriert ist und unter dem Motto RWE und Co. enteignen, jetzt versuchen will, einen Landesvolksentscheid herbeizuführen, der die Grundlage sein soll für die Enteignung von RWE, weil RWE eben als Energiekonzern für einen Großteil der CO2-Emissionen verantwortlich ist und der dann auch in öffentliches Eigentum überführt werden müsste, um demokratisch entscheiden zu können, ihr hört jetzt auf mit eurem Abbaggern der Kohlegebiete. Wie gesagt, gerade diese politischen Ansätze sind natürlich immer allerhöchsten Schritte auf die Utopie hin. Als deren Platzhalter ich von der Nika-Kampagne diesen Begriff der befreiten Gesellschaft übernehmen würde. Aber es zeigt vielleicht so eine gewisse Dynamik, die Auseinandersetzungen haben können, häufig angestoßen durch Krisen, dann motiviert durch diesen Ring utopischer Ideen, die sich letztendlich in politische Schritte übersetzen lassen, die uns vielleicht so einer allgemeinen Utopie von befreiter Gesellschaft zumindest näher bringen. Das hat ein paar Voraussetzungen. Das ist im Wesentlichen eine andere Geschichte und muss ein andermal erzählt werden. Ich war gebeten worden, mich heute kurz zu fassen und eigentlich hauptsächlich in 40 Minuten zu klären, was dieses Wort Utopie eigentlich bedeutet. Das ist auch das, neben Einblick in unterschiedliche Utopien, was in dem Büchlein wesentlich passiert. Es braucht natürlich mehr. Zunächst sind Utopien nichts, was wir alleine umsetzen können. Also so eine Egotopie, ich mache morgen alles anders, funktioniert vielleicht persönlich, stößt aber doch sehr schnell an Grenzen. Insofern führt auch eine Utopiedebatte, ich kann hier nur so ein paar Fluchtlinien geben, sehr schnell zur Frage von Organisierung oder Organisation. Wie finden sich Leute zusammen? Wie möchten Sie Dinge angehen? Aber wie gesagt, das ist eine andere Geschichte. Kann in einem anderen Buch nachgelesen oder an einem anderen Mal diskutiert werden. Der zweite Aspekt, den ich den subjektiven Faktor nenne, Utopien müssen verbreitet werden. Also Utopien, die keine Anhängerinnen haben, sind tatsächlich nutzlose Hirngespinste und entfalten tatsächlich keine Kraft. Drittens sind tatsächlich von Bedeutung die jeweiligen Krisensituationen. Also ohne Klimakrise wäre auch diese Frage nach System Change gegenstandslos. Ohne eine Mietenkrise würde auch die Utopie eines Recht auf Stadt wahrscheinlich niemanden interessieren. Insofern kommt es meiner Meinung nach immer auch sehr darauf an, Gelegenheiten im Blick zu haben, für welche Utopien bestehen, zu welchem historischen Zeitpunkt gerade Momente der Umsetzbarkeit. Das gibt es nochmal ausführlich in die Gelegenheit ergreifen. Ich kann es aber auch tatsächlich, und Vorträge hätten keinen Sinn, wenn sie nicht das Lesen von Büchern ersparen würden, abschließend nochmal in der folgenden Formel zusammenfassen. Für die Verwirklichung von Utopien haben wir einerseits die Aufgabe, die Notwendigkeit der Organisation zu lösen, also uns Gedanken darüber zu machen, wie viele Menschen mit vielen Ressourcen sich gemeinsam Ziele setzen können. Zu diesen Zielen gehört sicherlich auch die Verbreitung von Möglichkeitsdenken. Also solange die Menschen nicht in Ansätzen lernen, utopisch zu denken und sich vorstellen zu können, dass Sachen anders sein könnten, als sie sind, werden wir immer gegen so eine unsichtbare Mauer rennen. Die Frage nach Gelegenheiten und aktuellen Themen ist dann genau die, die uns helfen soll, die Risse in dieser unsichtbaren Mauer zu finden, wo sich utopische Vorstellungen verbreiten lassen und damit dann auch als Hebel zur Veränderung von Gesellschaft beitragen können. Wie es in den letzten 500 Jahren oft der Fall war, also die Utopie des 8-Stunden-Tages, die 1918 in der Revolution in Deutschland durchgesetzt wurde, von mir aus auch die Utopie der Ehe für alle, die von queeren Bewegungen lange vorgebracht wurde, bis sie schlussendlich eingelöst wurde. Es lässt sich meistens nicht genau sagen, also ich kann auch bei aktuellen Utopien höchstens raten, wie lange es bis zu ihrer Umsetzung dauert. Aber ich glaube, allein schon das Wissen, dass Utopien verwirklichbar sind bei passenden Gelegenheiten, kann auch ein Faktor sein, der einem in kalten Zeiten wie der unsrigen Trost gibt und vielleicht auch die Funktion erfüllt, die ich am Anfang erwähnt hatte, die für Utopien sehr zentral ist, nämlich Hoffnung zu geben. Vielen Dank. Ich bin einigermaßen in der Zeit geblieben. Ich würde jetzt vorschlagen, 10 Minuten Pause zu machen, aus den zwei Gründen, dass ich dann kurz eine rauchen und mich sammeln kann. Zweitens, dass diejenigen, die jetzt gemerkt haben, das Thema ist so gar nichts für mich, ich würde mich lieber mit Leuten zusammensetzen und Bier trinken, dafür vielleicht auch eine Gelegenheit finden, ohne jetzt glauben zu müssen, ich sollte jetzt aus Respekt gegenüber dem Referierenden noch länger hier sitzen bleiben und mir das anhören. Also ich diskutiere gerne noch mit euch allen und würde am Anfang auch eher noch Fragen beantworten oder wenn ihr eine Folie noch mal sehen wollt, darauf zurückgehen. Wenn es aber mehr zur Stimmung passt, kann sich vielleicht auch zwischen Theke und Diskussionskreis gerne auch in einer etwas lockereren Sitzordnung als dieser Frontalunterricht aufteilen. Ich würde die Thekenquote natürlich bitten, nicht so laut zu sein, dass wir uns hier bei der Diskussion nicht mehr verstehen können. Und wie gesagt, bevor die kritischen oder lobenden Co-Referate gehalten werden, auf die ich mich immer sehr freue, wen ich alles noch vergessen habe und was man noch alles in so einen Vortrag reinpacken kann, wäre es mir tatsächlich wichtig, wenn wir um 9:30, tatsächlich erstmal Raum zu lassen für Verständnisfragen, damit wir alle irgendwie noch mitnehmen können in die hoffentlich interessante Diskussion, die immer der Teil ist, wo ich selber dann am meisten lerne. Insofern bis gleich.
Thank you.